unter Schafen. Die erste Erinnerung ist der Geruch von Wollfett und Stroh und wie es sich anfühlt, wenn es den Finger ausstreckt, den winzigen Kinderfinger, und wie dieser Kinderfinger fettige Fasern berührt, verfilzte Drahthaare. Und wie es, um sich selbst zu beruhigen, den Dreck aus der Wolle herauspult, der sich darin verfangen hat. Und manchmal, wie es mit den kleinen Händen tief in die Wolle greift und die Fasern langsam auseinanderzieht und mit dem kleinen Mund an einer der Wollstränge saugt, als wäre es ein Nuckel. Seine Augen sehen in die schwarzen Augen eines Schafes. Das Fell im Gesicht ist kurz und viel weicher als das Fell am Hals, dem Rücken, Bauch oder Schwanz. Zweimal am Tag kommt ein Mann, am Vormittag und am Abend, bevor es dunkel ist. Dieser Mann greift nach der Kette, an dem das Schaf festgemacht ist. Das Schaf trägt ein Halsband aus Leder mit einem Metallring daran und eine schwere Gliederkette mit einem Karabiner. Mit diesem wird die Kette an dem Halsbandring befestigt. Am anderen Ende der Kette befindet sich ein metallener Pflock. Das Geräusch von Hammerschlägen auf den Metallpflock ist unter allen Geräuschen einmalig. Je nach Wetterlage braucht er mehr oder weniger Hammerschläge. Wenn es geregnet hat und die Erde feucht und weich ist, geht der Pflock ganz leicht und schnell in den Boden hinein. Wenn es geschneit hat und die Erde gefroren ist, dauert es sehr lang. Der Ablauf ist immer gleich. Der Mann kommt, zieht den Pflock aus dem Boden, an dem die Kette befestigt ist, an der das Halsband befestigt ist, an dem das Schaf befestigt ist. Er läuft ein paar Schritte mit dem Pflock und dem Schaf an der Hand. Das Schaf hat einen Kreis in das Gras gefressen und er läuft so lange, bis das Schaf weit genug vom Rand des Kreises entfernt steht, sodass der Radius des neuen Fresskreises gerade außerhalb des alten ansetzt. Der Mann bleibt stehen und schlägt mit dem Hammer auf den Pflock, bis er tief in der Erde steckt und das Schaf, so sehr es auch an der Kette ziehen mag, nicht weglaufen kann. Zweimal am Tag durchläuft er diesen Vorgang mit jedem Schaf. Wenn es lange friert, kommen die Schafe auf die Koppel. Der Koppel ist ein Stall angeschlossen, wo sie sich unterstellen können und das Heu nicht nass wird, das sie zu fressen bekommen. Im Winter darf das Schaf selbst entscheiden, wie groß der Radius ist und wann es einen neuen Kreis bildet. Jedoch kann es sich nur bis zu den Rändern des Zauns ausweiten und Gras findet es nach längerem Frost gar nicht mehr. Im Frühling kommt manchmal ein Lamm zur Welt. Wenn ein Schaf trächtig ist, bringt der Mann es kurz vor der Geburt auf die Koppel und lässt es bis kurz nach der Geburt dort bleiben. Wenn das Lamm groß genug für das Halsband, die Kette und den Pflock ist, bringt er Schaf und Lamm zu den anderen, zu den Kreisen, die gefressen werden. Der Mann ist in seiner Art sehr verlässlich. Er würde das Schaf nicht längere Zeit an einem Ort gepflockt lassen. Er kümmert sich, dass es zu fressen gibt. Manchmal kümmert er sich darum, dass geschoren wird. Einmal ist ein Schaf umgekommen, als der Mann es geschoren hat. Er legte es auf einen Tisch, hielt es mit seinem Körper fest, lehnte sich auf das Schaf, das solche Angst hatte, und zappelte, und er setzte die Schere an und sagte: »Du musst noch viel lernen.« Und er ärgerte sich über das zappelnde Schaf, und auf einmal zappelte es nicht mehr. Es atmete auch nicht mehr. Und der Mann war nicht erschrocken. Es tat ihm nicht leid. Er sah nicht ein, dass nicht das Schaf hätte noch viel lernen müssen, sondern er. Sah nicht ein, dass er zu rabiat war, dass er dem Schaf das Leben genommen hatte mit seinen bloßen Händen, seinem bloßen Körpergewicht. Dass das Schaf vielleicht vor Angst starb, vor Angst vor diesem Mann, der zweimal am Tag kam. Sie kannten sich doch eigentlich so gut. Es hatte solche Angst vor seiner Härte und dass er so ärgerlich war, obwohl er sich selbst ausgesucht hatte, die Schafe zweimal am Tag zu versorgen. Es tat ihm nicht leid. Er war nicht erschrocken. Er grub einfach ein Loch, das groß genug war für das Schaf, und schüttete Erde über den toten Körper und begann, das nächste Schaf zu scheren. Der Mann hat nicht bemerkt, dass da ein Kind aufwächst zwischen den Schafen. Seine Schwestern und Brüder sind Lämmer. Es wird genährt und gewärmt von dem Schaf mit den schwarzen Augen. Der Mann kümmert sich um die Versorgung und bemerkt nicht das Wunder vor seinen Augen. Er bemerkt das Kind zwischen den Schafen nicht. Er ist konzentriert auf das Umflocken und den Wandel der Jahreszeiten, der leichte Veränderungen im Ablauf seiner Rituale bringt. Er ist ein pragmatischer Versorger. Eines Tages ist der Mann verhindert und kann die Schafe nicht versorgen, und er bittet seine Frau, dies zu tun, und die Frau geht, um die Schafe umzupflocken. Sie findet das Kind zwischen den Schafen und sie bemerkt es sofort. Sie hebt es auf und hält es im Arm und ist berührt von den kleinen Händen und versteht nicht, was es dort tut, warum es in der Schafherde lebt und ihr Mann nie davon gesprochen hat. Sie nimmt das Kind ins Haus, wäscht es in der Wanne, sorgsam stellt sie die Temperatur des Wassers ein. Sie ist nicht sicher, wie warm es sein darf für solch ein Kind. Es lässt alles geduldig über sich ergehen. Es rührt sich kaum, erst als es dämmert, beginnt es, Laute von sich zu geben. Es beginnt zu schluchzen und Tränen sammeln sich in seinen Augenwinkeln. Und in dem Kinderherz bildet sich ein Loch. Es versteht nicht, wo es ist und warum es keine Schafe sieht. Und es versteht diese Frau nicht und das warme Wasser und die Kleidung, die es jetzt am Körper trägt. Es versteht das Zimmer nicht, in dem es sich wiederfindet. Und es versteht das Essen nicht, das es zu sich nehmen soll. Und es versteht die Sprache nicht, in der mit ihm gesprochen wird. Es versteht die Welt nicht, die es umgibt, und es weint aus Angst und Unverständnis, und es hört nicht mehr auf. Als der Mann am nächsten Tag nach Hause kommt, den Schlüssel in das Schloss steckt und den Schlüssel dreht, ist er nicht sicher, ob er die Tür wirklich öffnen will. Denn er hört ein Schluchzen und er hört ein Wimmern und er will eigentlich nichts damit zu tun haben, will eigentlich nicht wissen, was hinter der Tür vor sich geht, wer da weint, wer soll es schon sein, sicher seine Frau, was die wohl wieder hat. aber die Tasche an seiner Schulter wiegt schwer und er will sich einen Kaffee kochen. Also muss er wohl die Tür öffnen und reingehen. Immerhin ist es sein Zuhause, wer auch immer da weint. Also tritt er ein und er wundert sich, denn da sitzt ein Kind an seinem Küchentisch. Ein kleines, zartes Geschöpf versinkt auf dem Stuhl, auf dem sonst seine Frau sitzt, und es weint bitterlich. An der Spüle steht seine Frau und wäscht Gemüse. Er denkt, was macht sie da? Warum steht sie da und wäscht Gemüse, als wäre nichts? Immerhin sitzt da ein Kind auf ihrem Platz. Wo kommt dieses Kind her und warum weint es so schrecklich? Und er räuspert sich und seine Frau schreckt hoch und sieht ihn an und er formt die Worte über das Weinen des Kindes hinweg. Was ist hier los? Woher kommt dieses Kind? Und warum wäschst du Gemüse, als wäre hier nicht etwas ungewöhnlich? Und die Frau bittet ihn, mit ihr in ein anderes Zimmer zu gehen. Und er will sich doch nur einen Kaffee kochen und die Tasche ablegen und die Schafe umflocken, bevor es dunkel ist. Widerwillig geht er mit. Seine Frau erzählt, sie hätte das Kind zwischen den Schafen gefunden gestern, als sie das Ritual des Mannes übernommen hatte. Ob er nicht bemerkt hätte, dass da ein Kind lebt in seiner Herde. Ob er denn nicht gesehen hätte, dass es ganz allein ist zwischen den Schafen. Warum er denn nie sehen wolle und nicht bemerken würde, was vor sich geht, außerhalb seiner Abläufe und Vorkehrungen, um die Tage hinter sich zu bringen, ohne Vorkommnisse. Immer soll alles ohne Vorkommnisse vonstatten gehen. Und dann sieht er nicht, was geschieht. Sieht nicht, dass da ein Kind großgezogen wird von einem seiner Schafe. Die Frau weiß ja auch nicht, was jetzt zu tun sei. Aber zurück zu den Schafen könne das Kind doch jetzt nicht mehr gebracht werden, wo es einmal bemerkt wurde. Wir können doch jetzt nicht so tun, als wäre das Kind dort nicht gefunden worden. Aber es weint so bitterlich, dieses Kind. Was sollen wir machen mit einem Kind, das immerfort weint? Der Mann entscheidet, dass er damit nichts zu tun haben will. Die Frau nimmt sich des Kindes an und sie versucht Tag für Tag, das Kind dazu zu bringen, das Weinen einzustellen. Sie schaukelt es im Arm und sie füttert es und das Kind wächst und manchmal schläft es, aber es hört nicht auf zu weinen. Stille Tränen laufen ihm unablässig über das Gesicht. Es will nicht begreifen, dass es zu diesen Menschen gehören soll. Es beobachtet den Mann, wie er morgens geht und abends kommt und nie seine Frau ansieht. Selbst wenn er ihr gegenüber sitzt und sie zu Abend essen, sieht er seine Frau nicht. Das Kind denkt, vielleicht hat er nur Augen für seine Schafe. Doch es verbrachte Jahre unter ihnen und er sah es nicht. Und er sah auch das Schaf nicht, das er zu Tode geschoren hat. Niemand weiß, wie alt das Kind ist, doch irgendwann sieht es groß genug aus, um in die Schule zu gehen. Es bekommt eine Zuckertüte, bekommt Hefte und Stifte, bekommt einen Ranzen und einen Sportbeutel. Seine Tränen laufen noch. Sie sammeln sich noch in den Augenwinkeln. Doch es hat gelernt, sie mit einem Stofftuch wegzuwischen, kurz bevor sie die Augen verlassen, kurz bevor sie herunterlaufen, sodass es nicht mehr auffällt, dass es immerfort weint. Menschen sind ihm weiter suspekt. Die anderen Kinder sind laut und sie rennen und unterhalten sich immerzu und das Kind will nicht unter ihnen sein. Doch es geht hin und lässt es über sich ergehen. soll lesen und schreiben und rechnen lernen und die Regeln der Gesellschaft, die ihm alle unerklärlich sind. Das Loch in dem Kinderherzen ist gewachsen, wie das Kind gewachsen ist. Es ist da und es füllt sich mit Wasser, und wenn es überzulaufen droht, laufen die Tränen in den Augen des Kindes über. Und es hat gelernt, sie wegzuwischen, so dass es niemand bemerkt. Doch es vergisst nicht. Es vergisst den Geruch der Schafe nicht und das Geräusch des Grases zwischen ihren Zähnen und das schmatzende Wiederkäuen und den Morgentau auf den fettigen Fasern ihrer Wolle. Und als der Körper des Kindes sich zu verändern beginnt, als die anderen in der Klasse anfangen, Pickel zu entwickeln und stinkenden Schweiß und sie sich auf eine andere Art füreinander zu interessieren beginnen, da wachsen die Haare auf dem Körper des Kindes. Erst bildet sich nur ein Flaum, mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen. Doch es kann ihn fühlen, wenn es mit den Fingern an seinem Körper entlang streicht. Er ist so weich und es kitzelt, wenn es sich streichelt. Ein Schauer läuft seinen Rücken hinab und es will sich immer weiter streicheln. Der Flaum wächst Tag um Tag. Es beginnt am Bauch, bildet sich am Rücken, auf den Beinen wächst er bis zu den Knöcheln und auf den Armen bis zu den Handgelenken. Auch auf der Brust und zwischen den Schulterblättern wächst er. Der Flaum wird mit der Zeit dichter und die Haare werden länger und fangen an, sich zu kräuseln. Das Kind spricht mit niemandem darüber. Und es kleidet sich in langen Hosen und Rollkragenpullovern. Es ist nicht beunruhigt. Es freut sich über die kleinen, gelockten Haare auf seinem Körper. Jeden Tag sieht es zu, wie die Haare wachsen und sich kräuseln. Und irgendwann bemerkt es, dass es Wolle ist, die da wächst. Und es friert endlich nicht mehr unter den Menschen. Und je mehr sein Körper bewachsen wird von der Wolle, fühlt es, dass das Loch in seinem Herzen nicht mehr da ist. Denn auch das Herz und das Loch sind überwuchert mit einem Flaum. Es ist angefüllt mit weichen Wollfäden. Es ist ganz.